Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Es gibt nicht so viele Devotis, denen es vergönnt war, Swami in jungen Jahren kennenzulernen. Sarah Schönhöfer ist eine von ihnen. Bereits im Jahre 1985 fand sie den Weg nach Indien. Was für ein Glück und welche Nähe damals. Darum soll es heute gehen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Sarah, du bist seit 1985 bei Baba und das war ja eine Zeit, wo von Sai Baba in Deutschland noch nicht so die Rede war. Wie kam das, dass du zu ihm gekommen bist?
Ja, das ist eine lange Geschichte und im Grunde muss ich da ein wenig ausholen über meinen Aufwuchs sozusagen.
Mach das.
Ja, also ich bin das Kind eines weißen Afrikaners. Mein Vater ist in Afrika geboren, in den Usambara-Bergen, in dem ehemaligen Tanganyika, was heute Tansania ist. Und sein Vater war ein Missionar und ist auch schon viele Jahre in Afrika gewesen mit seiner Frau und hat dort viele Kinder auch geboren. Er war ein Mann der Tat und das hat mein Vater übernommen. Er ist dort geboren und war sehr glücklich dort und hatte sich vorgenommen, das war sein fester Lebensplan, Jesus zu dienen. Er hatte auch eine Erfahrung gemacht mit Jesus Christus, wo er in Gefahr war und da hat er gebetet und gesagt, wenn du mich hier rausholst, dann gebe ich dir das Gelübde, dass ich für dich arbeiten möchte, mein Leben lang in Afrika. Ist Arzt geworden, hat im Krieg im Lazarett dienen müssen in Russland, war sehr positiv eingestellt und hat alles, was er auch an schlimmen Erfahrungen gemacht hat, also auch gerade im Lazarett als junger Arzt, hat er sich gesagt, ich danke dir, Jesus, das ist eine gute Erfahrung, um nachher in Afrika dir dienen zu können. Und so hat er sich auch eine Frau gesucht, die mit ihm nach Afrika geht, hat viele Kinder bekommen. Ich bin das fünfte Kind und er ist dann mit vier Kindern nach Afrika gefahren. Es war ein großes Abenteuer, immer in diesem festen Glauben an Gott. Ja. Er hat dann die Evangelical Presbyterian Church gefunden, die ihn dann rausgesandt hat nach Ghana, in den Busch sozusagen, in den Urwald. Das war eine amerikanische Mission. Und dann hat er dort im Busch ein Krankenhaus aufgebaut. Die Afrikaner haben einfach ihre privaten Häuser für uns freigemacht, für das erste Krankenhaus und auch für uns als Familie, dass wir wohnen konnten. Es war eine unglaublich schöne Zeit.
Wie alt warst du da?
Ich war da ein Jahr alt und ich bin da groß geworden. Und ich bin sozusagen, da kann ich nur heute sagen, mit meinen heutigen Augen, ich danke Swami dafür, dass er mich dort hingeschickt hat, weil ich Kinderlähmung bekommen habe, noch in Deutschland mit 2 Monaten. Bin angesteckt worden durch meinen älteren Bruder, der diesen Virus in die Familie gebracht hat. Und diese Kinderlähmung hat mir eine Gehbehinderung beschert für dieses Leben. Und Swami hat mir durch diesen Aufenthalt in Afrika meine göttliche Mutter war in Afrika, die Mutter Erde Afrika. Das war meine göttliche Mutter. Durch die habe ich sehr viel Heilung erfahren. Ich habe meine Behinderung gar nicht wahrgenommen als kleines Kind. Ich war in Afrika und in Afrika im Busch, da war heile Welt und wir haben getanzt, gesungen, wir haben die Bananen vom Baum gepflückt und gegessen und es war wie im Paradies. Und Mutter war glücklich und zufrieden, sie hat Frauenarbeit gemacht, sie war Theologin und war auch sehr gläubig. Vater war glücklich, der kam spätabends von der Arbeit, hat dort wirklich unglaublich viel gearbeitet. Er hat wie Albert Schweitzer dort ein Krankenhaus aufgebaut. Das wäre einfach eine Geschichte für sich. Das führt jetzt zu weit, das zu erzählen, aber es war eine unglaublich schöne Zeit für uns alle. Wir waren nie alleine. Immer wuselte irgendein afrikanisches Kind um uns rum. Wir waren die einzigen Weißen. Später kamen noch ein paar Amerikaner dazu. Wir hatten Mädchen, so Hausmädchen, die für uns gesorgt haben, sodass die Mutter entlastet war und auch zufrieden war. Und abends, wenn der Vater nach Hause kam und wir gegessen haben, dann haben wir im Wohnzimmer gesessen und gesungen. Und wir haben vierstimmig gesungen, wir haben lauter Glaubenslieder gesungen. Das ist meine Kindheit gewesen, meine frühe Kindheit. Als ich dann das erste Mal bewusst nach Deutschland kam, veränderte sich das. Deutschland war für mich schrecklich.
Wie alt warst du da?
Ja, das kann man so genau nicht sagen. Also wir sind immer im Heimaturlaub in Deutschland gewesen. Das erste Mal war ich, glaube ich, 8 oder so. Es war einfach ein kaltes Land, immer im Winter. Ich weiß auch nicht, warum wir immer im Winter hier waren. Und die Menschen waren so komisch. Und also es war für mich nicht so schön. Afrika war meine Heimat und ich wollte immer zurück nach Afrika. Ja, wir hatten natürlich auch dort eine Kirche, eine christliche Kirche und haben immer Hosianna gesungen und getanzt mit dem Taschentuch in der Hand und sind immer um die Kirche rumgetanzt. Also es war ein ganz anderer Zugang auch zum Christentum und zu Jesus Christus. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem, warum ich zu Baba gekommen bin, nämlich ich war dann einmal im Gottesdienst und da wurde irgendwie erzählt, dass Jesus gesagt hat, dass er mal wiederkommen würde. Und da habe ich so innerlich als Kind, ich war ganz klein noch, habe ich gebetet und gesagt, also lieber Gott, ich habe immer zu Gott gebetet. Ich war nicht so einer, der zu Jesus betete, ich betete immer zu Gott, zu dem Vater. Und irgendwann habe ich dann einfach in der Kirche gesessen und habe gesagt, lieber Gott, wenn du kommst, dann kannst du nicht nach Deutschland kommen. Dann musst du nach Afrika kommen, weil hier sind die Armen und du sagst, du kommst zu den Ärmsten der Armen und die sind hier. Und in Deutschland würden sie dich gar nicht freundlich aufnehmen. Dann musst du braune Haut haben und wie ein Afrikaner kommen. Dann musst du als Afrikaner zu den Afrikanern kommen. Das habe ich komischerweise nie vergessen, dieses Gebet. Und als ich dann viel, viel später in Hamburg zum ersten Mal mit Baba konfrontiert war, da habe ich wieder an dieses Gebet gedacht. Und er hatte einen Afro-Look und er hatte eine braune Haut. Und ich wusste irgendwie intuitiv, das ist er. Aber ich habe mir dieses kleine Wissen noch nicht zugestanden. Ich war also auch sehr deutsch inzwischen. Also ich muss dazu sagen, ich bin mit 12 Jahren sind wir dann noch einmal nach Ghana gegangen und dann wegen unserer Schulprobleme sind wir dann ganz da geblieben. Der Vater ist dann noch mal alleine hin, aber wir Kinder waren dann nicht mehr dort. Ja, und es blieb immer ein Gefühl zu Deutschland, wie wenn ich in einer Verbannung bin. Also es war ein fremdes Land für mich, obwohl ich zu dem Deutsch, der deutschen Sprache einen Zugang hatte. Wir haben ja in der Familie Deutsch gesprochen, zur deutschen Kultur, zum deutschen Denken und Fühlen hatte ich schon einen Kontakt. Und mein Problem war, dass ich eigentlich nirgends zu Hause war. Von Baba habe ich zum ersten Mal in Hamburg gehört. Da war ich, wann war denn das? Das war das erste Mal, habe ich von ihm gehört in der Esoterik-Szene. Ja, da müsste ich vielleicht auch noch etwas, eine Vorgeschichte erzählen. Ich wollte also genau wie mein Vater wieder nach Afrika zurück. Das war mein einziges Sehnen. Und ich suchte wie er einen Beruf, mit dem ich in Afrika sein könnte. Und das klappte alles nicht vorn, nicht hinten wegen meiner Behinderung. Ich wollte als Hebamme dorthin ein Waisenhaus aufbauen. Ging nicht, weil ich wegen der Behinderung die Kraft nicht hatte. Dann wollte ich Kinderärztin werden, aber gemerkt, dass ich viel zu sensibel bin, um Ärztin zu sein. Hab dann das gelassen, diesen Gedanken. Hab mir gesagt, ach, du kannst als Pädagogin, als Sozialpädagogin auch nach Afrika. Habe mich immer mit Dritte Welt beschäftigt, mit dem Dienst in Übersee Kontakt aufgenommen. Also mein ganzes Sinnen war, nach Afrika zurückzugehen und dort das zu tun, was mein Vater getan hat, weil mein Vater mir so wichtig war, als Vorbild. Ja, und dann, wie ging das weiter? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich hatte mir vorgenommen, wieder meinen alten Lebensplan anzugehen, nach Afrika zu gehen. Ich bin dann nach Kamerun, da war ich so Anfang 30, glaube ich. Kamerun kannte ich nicht. Ich war Diplompädagogin mit Fachrichtung Sozialpädagogik und ich wollte dort mir eine Arbeit suchen. Und dann kam es, dass Gott, heute würde ich sagen Baba, mir meinen Wunsch erfüllen wollte. Und er hat mir also 2 Tage vor meiner Abreise auf dem Tablett serviert eine Stelle vom Deutschen Entwicklungsdienst in Yaoundé, das ist der französischsprachige Teil von Kamerun. Kamerun ist geteilt wie Deutschland in einen englischen und französischen. Und ich sollte dort Leiterin werden eines Behindertenzentrums auf Französisch und die Korruption dort bekämpfen. Und ich war Berufsanfänger und ich habe es mir nicht zugetraut. Ich habe den Flattermann gekriegt. Ich habe einfach nicht gewagt. Bin dann voller Depression, das war dann die Phase meiner Depression, nach Hause und habe gedacht, du bist ein Versager. Und in dieser depressiven Phase hat mir eine Freundin gesagt, mach doch eine Ausbildung zur Psychotherapie. Wenn du die dann machst, dann arbeitest du an dir selber, an deinen Versagensängsten und hast gleichzeitig noch eine Qualifikation, um dann als Diplompädagogin wieder weiterzumachen. Also habe ich das gemacht und zu Atreid gekommen. Und Atreid war ein Indianer, ein Schamane in Hamburg, in aller Munde, der an einem Wochenende mir mein Bewusstsein um 180 Grad gedreht hat in die spirituelle Richtung. Das war eigentlich der Anfang. Er hat wirklich die ganze Sichtweise in meinem Kopf verändert. Von dieser Opferrolle weg zur Täterrolle, der Gedanke von früheren Leben, der Gedanke von, wie hast du dir das selbst kreiert? Und wir hatten zum Beispiel auch gelernt, einen Vertrag mit Gott zu machen, aufzustehen, vor allem unseren Vertrag mit Gott zu sagen. Ja. Und dann, ich hatte während des Sharings, hatte ich immer diese Frage von, die Atreid uns gefragt hat, wie hast du dir das selbst kreiert? Und ich wollte wissen, wie ich mir meine Kinderlähmung kreiert habe. Und da habe ich dann gehört von einer Seherin, die in Kiel wohnt und die Akasha lesen kann. Und da bin ich dann hingegangen, die hieß Theresia de Groot. Da kommt so eine rauchende kleine Frau mir entgegen und sagt, Sie haben ein schweres Karma mit Ihren Beinen. Die hat mich noch gar nicht laufen gesehen. Ich stand da ja nur. Dann bin ich rein, die hat mich völlig verdutzt, wie sie mir also alles Mögliche erzählt hat. Und auch über mein Karma. Und dann hat sie zum Schluss gesagt, Sie müssen viel mehr beten und hat mir ein Om geschenkt, was von Sai Baba gesegnet sei. Und dann hat sie, ja, und während dieser Session hat sie mir erzählt, sie werden noch in diesem Jahr nach Indien gehen. Und ich sagte zu ihr, nein, also das kann nicht sein. Indien gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe nichts am Hut mit Gurus. Wenn, dann gehe ich nach Afrika. Sie müssen irgendwie Palmen sehen und denken, das ist Indien, aber das ist Afrika. Also das Einzige außer Afrika, das wäre vielleicht Lateinamerika. Aber bloß nicht nach Asien und auch schon gar nicht nach Indien. Und dann hat sie das, hat sie gesagt, nein, sie gehen noch in diesem Jahr nach Indien. Zum Abschied hat sie mir dieses Om umgehängt, so ein ganz billiges aus Puttaparthi vom Dorf, wo sie hunderte von gekauft hatte, so ein billiges Silberteil, das sei von Baba gesegnet.
Aber du hast das klaglos getragen, obwohl du gar nicht wusstest, wer Baba ist. Und Indien hat dich eh nicht interessiert. Hast du das getragen?
Ich habe das einfach getragen. Ich dachte, wenn sie sagt, ich soll mehr beten und das ist gesegnet, dann trage ich das eben. Wer weiß, wozu das gut ist. Und ich wusste nicht mal, was Om bedeutet. Und hatte dann auch noch mal von Baba gehört, bei einem Treffen Pfingsten hier im Hamburger Stadtpark. Da war nämlich die damalige erste Devotee aus Hamburg, Elisabeth Ausbech, eine ältere Dame, mit ihrer Tochter Hedi, hatten einen Stand. Und ich war da nur hingegangen, es schien die Sonne, um einfach mal zu gucken, was da so die Szene, was da läuft. Ich war Anfänger in dieser ganzen Spiritualität. Ja, und dann stand da ein Büchertisch mit Elisabeth und Hedi und die hatten lauter Bücher von so einem Guru und da lauter Fotos von dem und ich fand, dass der furchtbar aussah. Der hatte so ein dickes Gesicht und ich dachte, oh nein, also mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Und dann hieß es, der heißt Satya Sai Baba und den Namen hatte ich ja nun schon mal gehört und dachte, um Gottes Willen, der sieht ja schrecklich aus, weil die hatten komischerweise lauter Fotos mit Baba so mit so einem Doppelkinn. Das war in einer bestimmten Phase von Swami, hatte er so ein Doppelkinn und ich konnte mit ihm gar nichts anfangen, wollte mit ihm niemals was zu tun haben. das war das die erste, die allererste Begegnung mit seinem Gesicht. Ich habe mir dann auch noch so ein paar Schriften mitgenommen, weil diese Frau Ausberg, die war so freundlich. Das hat mich dann schon angesprochen. Und ich glaube, ich habe jetzt sogar das umgezeigt. Na, wie dem auch sei, ich bin nach Hause gegangen, habe mir das durchgelesen, hat mich aber alles überhaupt nicht berührt. Ja.
Da gab es ja auch kaum Bücher zu der Zeit,
nein,
ne?
Nein, die hatten da nur so ein paar englische Sachen, Vahinis, so ganz, so wie wir sie aus Indien kennen, so. Und das hat mich alles gar nicht angesprochen. Ich dachte, ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe den christlichen Glauben, was soll ich da mit so einem indischen Guru und so. Also mit indischen Gurus waren für mich irgendwie ein Gräuel. Weiß auch nicht, wozu? Und man hatte doch Jesus und das reichte doch. Und den lieben Gott hatte ich auch. Den formlosen Gott hatte ich doch in meinem Herzen. Mit dem habe ich ja schon gesprochen. Und dann hieß es, Dina Rees kommt nach Hamburg. Sie hält einen Vortrag über Gott ist Liebe. Und alle schwärmten von Dina Rees. Die wäre so eine ganz besondere Akasha-Leserin. Nun hatte ich ja Theresia de Groot schon erlebt und war also sehr heiß auf Akasha-Leserinnen. Und Theresia war auch schon gestorben. Zu der konnte man nicht mehr hingehen. Und Dina, das gab es dann Fotos von ihr, die war sehr exotisch. Die fand ich sehr spannend. Bin also hingegangen, das war Juni 1984. Dina sprach über Gottes Liebe, kein Eintritt genommen. Wir kamen rein und wir setzten uns hin und es dauerte nicht lange, 2 Minuten. Sie kam rein mit ihrem Mann Hermann, lange wallende Haare, wie Beethoven sah er aus. Sie auch lange graue Haare, ein Unikum von einem Paar auf der Bühne. Sie fingen an mit Stille, es war alles sehr still, sehr angenehme Atmosphäre und es dauerte nicht lange, da war eine unglaubliche Stille im Raum. Dann hat sie erzählt von ihrer Arbeit mit schwerkranken und sterbenden Kindern und was mich sehr berührt hat, war am ersten Tag, dass dieser Mann neben ihr anfing zu weinen. Und ich weinte, viele weinten, weil diese Geschichten sehr berührend waren von diesen sterbenden Kindern. Und ich dachte nur, wie kann das angehen? Ich habe auch einen sehr klaren Verstand manchmal und sehr skeptischen Verstand. Und ich dachte nur, wie kann das angehen, dass dieser Mann, der geht mit ihr auf Tour, das hat er bestimmt nicht das erste Mal gehört, diese Geschichten. Die hat er bestimmt schon zigmal gehört. Wie kann es sein, dass er jedes Mal da sitzt und weint? Sowas habe ich noch nie erlebt, außer bei meinem Vater. Mein Vater ist auch sehr den Tränen immer nah gewesen. Das ist der erste weinende Mann, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und also Dina hat mich berührt und am dritten Tag hat sie einen Film gezeigt zu Gottes Liebe und hat einen Film von Satya Sai Baba gezeigt. Hat noch vorher als Einleitung gesagt, stellt euch vor, ihr hättet zu der Zeit von Jesus Christus gelebt und hättet von Jesus als Messias gehört und wärt ihm gefolgt. Und das ist mir ins Herz gestochen. Ich war ja mit Jesus damals auch, aber ich hatte auch meine Probleme mit Jesus. Also es war auch ambivalent mit Jesus wegen des Leidens, wegen dieser Kreuzhuldigung. Das gefiel mir nicht, das immer nur von Leid und nie von Glück. Ich kannte den glücklichen Jesus aus Ghana, aber hier war immer nur Leid voll in Deutschland. Und das war mein Problem, zumindest es war nicht mein Konflikt mit Jesus, es war eigentlich mein Konflikt mit Deutschland. Ja.
Praise God in whom all things are made. Alleluia forever. Alleluia, we praise God in whom all things are made. Alleluia forever.
Und also wie gesagt, es hat mir einfach tief ins Herz gestochen und dann sah ich diesen Film.
Hast du nicht gedacht, oh Gott, nicht schon wieder der?
Nein, das habe ich nicht gedacht, sondern ich habe natürlich gedacht, denn von dem hast du ja schon mal gehört, aber mein Herz war offen und diese Skepsis, dieser skeptische Mind war weg. Ich hatte viel geweint, ich war berührt durch all diese Geschichten. Also sie hatte uns reif gemacht dafür, für diesen Film. Und sie hatte einfach nur eine Aufnahme gezeigt, kein Reden, Schweigen, ein stilles Bild von Baba, wie er aus dem Mandir kommt, an den Menschen vorbeigeht. Es waren frühe Zeit, 1984, im Sand bei dem alten Mandir vorbei. Seine Spuren im Sand, ich kannte diesen Text von Spuren im Sand, wie er immer nur gesegnet, diesen unglaublich schönen Darshan damals, diesen nahen Darshan, wo er ein Om reingeschrieben hat auf die Tafel, die Kinder gesegnet, mit den Menschen gesprochen. Ich habe nur das beobachtet und ich war zutiefst berührt. Ich war auch berührt von seiner Gestalt, dass sie so klein und zart war, nichts von diesem dicken Guru, kein Doppelkinn, so ein zarter Mann. Und ich dachte nur an das, was dieses Gebet und dachte, ja, wenn das stimmt, dass er Gott ist. Also es wurde dann so ein bisschen im Hintergrund dieser Text, dass er eben, oder sie hatte das vielleicht auch gesagt, das weiß ich nicht mehr genau, dass er ein Avatar ist, dass er eine göttliche Inkarnation ist und dass er sowas ist wie damals ein neuer Messias. Und ich dachte, wenn das stimmt, dann ist es richtig, dass er in Indien inkarniert ist. Also auch in einem Land, wo viel Armut herrscht. Also mein Gebet war wieder da.
Du hast eben von den Spuren im Sand, von dem Gedicht, das kennen ja manche vielleicht nicht. Ja. Kannst du sagen, worum es da geht?
Ja, da geht es darum, dass einer in der Gottesferne sozusagen sagt, er geht mit Gott und plötzlich sieht er nur noch seine Spuren und sagt, wo bist du gewesen, als ich in der Not war? Und da sagt Gott, ich war immer bei dir, ich habe dich getragen und das waren diese einen Spuren. Das hat mich auch früher immer sehr berührt, dieses Gedicht. Und ja, also ich weiß es nicht, dieser Film hat mich berührt. Ich bin also völlig berührt nach Hause. Es hat gearbeitet an mir. Dann ein Jahr später hieß es wieder, Dina Rees kommt nach Hamburg. Das war 1985, im Frühjahr 1985. Man konnte bei diesem ersten Besuch auch zum Schluss noch mal zu ihr kommen und dann durfte man eine Frage stellen. Und ich hatte sie gefragt, wegen meines Beines, was ich tun kann für meine Behinderung. Und da hatte sie gesagt, fahre zu Sai Baba, der heilt dich. Das hat dann noch bei diesem Besuch sehr an mir gearbeitet und ich habe immer wieder daran gedacht. Und als sie dann wiederkam, ein Jahr später, war ich immerhin schon so weit, dass ich mich mit Sai Baba mehr beschäftigt hatte. Ich hatte gebetet weiterhin zu Gott. Ich bekam immer wieder Zeichen von Gott und ich hatte mich entschieden, einmal in meinem Leben fahre ich dorthin. Er heißt Satya Sai Baba, die Wahrheit. Über dieses Wort Wahrheit, das hatte mich auch berührt. Und ich hatte dann mir vorgenommen, ich fahre zur Wahrheit. Ich fahre nicht zu Sai Baba, zu diesem Guru, ich fahre zur Wahrheit. Ich möchte einmal in meinem Leben dorthin, zur Wahrheit. Ich möchte wissen, ob das stimmt, was Dina Rees sagt, dass er der Messias ist. So weit war ich, dann ging ich zum zweiten Mal zu Dina Rees. Wieder zeigte sie diesen Film. Ich schaute ihn mir mit einem anderen Bewusstsein an und einer anderen Sehnsucht auch nach dieser Wahrheit. Und ich entschied mich, ich werde einmal nach Indien fahren. Den Zeitpunkt bestimmt Gott und ich werde schauen, ob es die Wahrheit ist, dass Gott wieder auf der Erde ist, dass er gekommen ist, um uns zu retten, die Menschheit. Ja, diese Entscheidung hatte ich getroffen. Ich hatte aber auch gesagt, lieber Gott, wenn ich dorthin fahre, ich brauche eine Reisebegleitung. Ich mache das nicht mehr so wie Kamerun alleine. Ich möchte eine Reisebegleitung. Ich bin arbeitslos. Ich brauche Geld dafür. Das waren die zwei Bedingungen, die ich gestellt hatte. Und siehe da, das war Frühjahr 85. Ich war wieder beim Sharing. Und bei diesem Sharing von Adwit kam eine neue Frau aus Findhorn. Und diese Frau erzählte von ihrem Herzen und ihrer Sehnsucht. Und da dachte ich, ich muss diese Frau kennenlernen. Ich spreche sie an. Es war Marianne Ehlingshausen. Und ich spreche sie an und sage, ich möchte dich gerne kennenlernen. Und da sagte sie, das geht gar nicht. Ich fahre jetzt in einem Monat nach Indien. Ich sage, nach Indien? Was machst du denn da? Ja, ich fahre zu Satya Sai Baba. Denke ich, das ist ja unglaublich. Da wollte ich auch hin. Kann ich nicht mit dir kommen? Also das ging alles ratzfatz. Und wie gesagt, es klappte. Er hatte mir die Begleitung, die Reisebegleitung geschickt. Dann ging ich irgendwann zu meinem Konto und siehe da, es waren 1000 D-Mark auf meinem Konto. Genau der Preis, den ich brauchte für einen Flug und ein wenig Wohnen dort für die Reise. Ich weiß nicht, wusste nicht, von wem die 1000 D-Mark kamen. Ich frage bei der Sparkasse, wie komme ich zu diesen 1000 D-Mark? Können Sie mal forschen, wer die mir überwiesen hat? Sie forschten und sie sagten, es war eine Frau so und so und die war mir völlig unbekannt. Ich bin nach Hause, war völlig von Socken, denke, das kann ja wohl nicht wahr sein, lieber Gott, du hast mir das Geld gegeben, du hast mir die Reisebegleitung gegeben. Du willst doch nicht etwa, dass ich jetzt zu Satya Sai Baba fahre in einem Monat. Und ich forsche weiter, ich erzähle das meinem Vater am Telefon. Der sagt, wie hieß denn die Frau? Ich sage so und so. Der sagte, ja, die kenne ich. Das ist eine alte Dame, die ist in der Nähe von Lübeck im Altersheim. Dann hat er nachgeforscht und dann war es tatsächlich so, sie hatte mir die 1000 D-Mark überwiesen. Sie war ein wenig verwirrt und sie wollte immer meine Patentante sein. Aber sie war nicht wirklich meine Patentante, aber sie wollte es irgendwie oder bildete es sich ein oder wie auch immer oder war im Herzen meine Patentante. Auf jeden Fall war sie schon sehr alt und sie wollte mir als ihrem Patenkind Geld überweisen. Ich habe also mir die Telefonnummer geben lassen, habe sie angerufen, habe mich bei ihr bedankt, habe noch mit ihr gesprochen, habe ihr erzählt, dass das ein Riesengeschenk ist, dass das für mich ein Zeichen von Gott ist und dass ich jetzt nach Indien zu einem Heiligen fahre. Und kurz danach ist sie gestorben. Baba hat sie also als Instrument benutzt, in ihrer Verwirrtheit mir von ihrem Erbe 1000 D-Mark zu geben für diese Reise. ich hatte zum Glück schon so ein Bewusstsein, dass ich begriff, das war alles Gott. Und ich bin dann also mit Marianne dorthin gefahren, meine erste Reise 1985, kurz vor seinem 60. Geburtstag. Für sie war es auch die erste Reise. Es war schon damals ein Riesenerlebnis, mit Indian Airlines zu fahren, weil damals waren die Flugzeuge wie Tempel. Die waren noch innen geschmückt mit Dekorationen von Göttern. Es war nicht ein normales Flugzeug. Die Frauen waren in Saris und alles war mit Ornamenten von Göttern. Und es war eine so schöne Atmosphäre mit vegetarischer Nahrung, das für mich das erste Mal, das vegetarisch zu essen. Und die Reise vom ersten Moment an war im Grunde schon von Swami total wunderschön, mit so viel Liebe geführt, obwohl es eine sehr anstrengende Reise war, das Centaur Hotel, aber es war alles ein unglaubliches Abenteuer. Wir mussten lange, lange sitzen, von einem Flughafen zum anderen im Centaur Hotel, aber es war alles ein Zauber. Es hatte einen Zauber von 1001 Nacht. Und dann, besonders zauberhaft war für mich die Taxifahrt. Damals, 85, waren die Straßen noch ganz schlecht. Wir brauchten ewig, ewig lange. Wir hatten ein ganz uraltes Auto, ein Ambassador. Es gab diese modernen Autos noch gar nicht. Der schunkelte, es war wie in der Kolonialzeit, so ein altes, rundes Auto und wie aus der Jahrhundertwende. Und der Taxifahrer fuhr wie alle diese Taxifahrer völlig wild. Und je schlechter die Straße und die Infrastruktur waren, nur noch Sandstraßen und Hoppelei, und je schlechter das alles war, desto mehr Licht kam uns entgegen. Das weiß ich noch ganz genau. Was mich sehr berührt hat an dieser Reise, war natürlich Afrika. Ich sah die Bougainvillea-Sträuße, all diese Pflanzen, die ich aus Ghana kannte. Ich war wieder in Afrika. Ich war selig, ich war glücklich. Diese Hitze, wunderschön. Mein Herz war oberglücklich. Also das war eben meine Geschichte, meine persönliche Geschichte noch dazu, dass ich als Kind Afrikas wieder in Afrika ankam. Und ja, die rote Erde, die grüne Vegetation. Und je mehr wir Baba nahe kamen, desto mehr kamen ja diese Bögen mit diesen wunderschönen Engeln. Man merkte, wie die Dörfer immer heller wurden, die Kühe wurden immer weißer, die Häuser waren immer heller gestrichen, sauberer. Es war mehr, je einfacher das wurde, je ärmer das wurde, desto mehr Licht kam dahin. Es war gar nicht so wie mein Vorurteil von Indien, von diesen Slums und so, sondern es war Licht, Licht, Licht. Und schließlich kamen wir nach Puttaparthi und da liefen lauter Gestalten in weißen Kleidung. Der Darshan war wohl gerade zu Ende. Lauter weiße junge Männer kamen einem entgegen und lauter Pastell, damals in diesen 80er Jahren war Pastell gerade modern, lauter pastellfarbene Saris entgegen in hellblau, hellgrün, hellgelb. Und es war wie auf einem neuen Planeten. Es war nur Licht, 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 alles war hell. Und ich kann das gar nicht beschreiben, wie diese Frauen da alle in diesen Saris, die Westlerfrauen, die waren wie Engel, schlichen sie so auf dem Boden, so wie ich Baba erlebt habe bei diesem Film, wie anmutig er da mit so einer graziösen Körperhaltung, so kamen mir auch diese ganzen Devotees vor, die mir da entgegenkamen. Ob Inder, welche Nationalität auch immer, alle hatten sie diese Frauen, diese Saris an, in diesen hellen Farben. Unglaublich. Und das war erstmal von Puttaparthi der erste Eindruck.
Und dann der Ashram. Gab es denn damals schon das Tor und den Ganesha oder so? Wie sah das damals aus?
Den Ganesha gab es, das Tor gab es auch. Wir durften alle durch das große Haupttor, was ja dann später verboten. Wir sind nicht durch Ganesha gegangen, wir sind durch das Haupttor gegangen.
Was heißt Haupttor?
An der State Bank Road. Unten. Das, was hier immer zu war ab den 90er Jahren. Und Ja, also wir hatten eine Unterkunft, eine ganz einfache Unterkunft in einem Shed für indische wie internationale Frauen, was auch Konflikte gegeben hat, was sie dann ja später dann auch verändert haben, dass sie indische Sheds und Westler Sheds hatten. Aber in der Anfangszeit war das alles zusammengewürfelt. Die haben dann in der Nacht gekocht, wir konnten nicht schlafen, so, ne? Und Toilette draußen und dann sind die Westler halbnackt raus, die Westlerfrauen, und das war dann Fauxpas und all solche diese Sachen. Das war das Shed Nummer 19. Ja, und keine Straßenlaternen, also man musste immer mit einer Taschenlampe gehen. Diese ganzen Wege zum Mandir waren nicht befestigt. Für mich auch schwierig zu laufen in der Dunkelheit. Es war also alles sehr, sehr beschwerlich. Das, was Swami später mal gesagt hat, ihr werdet immer mehr Bequemlichkeit bekommen und dafür immer weniger Swami. Und das kann ich eigentlich sagen. Wir haben damals sehr viel Unbequemlichkeit gehabt und dafür sehr viel Swami. Also auch bei Regen im Darshan waren wir pitschenass und kein Dach über uns. Und trotzdem hatten wir dafür den Genuss, dass die letzte Reihe war immer die vierte. Das, was heute fast die erste Reihe ist. Ja, und erste Mal anleinen im Sand, auf dem Boden, im Sand sitzen. Damals habe ich mich noch sehr hart an die Kandare genommen, habe auf der Erde gesessen. Ja, und dann kam er eben aus dem Mandir. Ich saß in der letzten Reihe, in der vierten Reihe. Und ich war froh, weil ich hatte auch, naja, Angst will ich das nicht nennen, aber ich war sehr gespannt. Es war wie so ein bisschen Lampenfieber, so eine Ehrfurcht. Oh Gott, was passiert denn jetzt? Mal sehen, was jetzt passiert. Und ja, ich war froh, dass ich als Mäuschen gucken konnte. Das war immer meine Struktur, erstmal von Weitem die ganze Szene beobachten. Dann kam er also aus dem Mandir und er ging erstmal zu den Frauen mit den Rollstühlen und dann zu den Chairladies und dann ging er weiter. Er schlich in einer Anmut und als er aus dem Mandir rauskam, betete es in mir das Vaterunser. Ich habe das nicht gemacht. Es hat irgendwer anders gemacht. Es betete. Ich war das nicht. Das habe ich ganz deutlich gespürt. Es kam einfach Vaterunser, der du bist im Himmel. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Ne? Also ich selber war ein bisschen irritiert davon, muss ich ehrlich sagen. Und dann ging er vorbei und blieb vor mir stehen, weil in der ersten Line war eine Frau, eine indische Frau mit ihrem Baby und hatte da so ein Tablett und eine Schere und so. Und es sollte also die Härchen abgeschnitten werden, gesegnet werden. Und so hielt er sich also ewig lang vor mir auf und guckte nach unten, beachtete mich gar nicht. Das fand ich toll. Ich konnte ihn also beobachten, seelenruhig. Es war schön lang und ich konnte stundenlang, also jetzt so in meiner Wahrnehmung, konnte ganz lange ihn beobachten. Und plötzlich, völlig unvorhergesehen, guckt er hoch, guckt mir in die Augen, poing, sein Shiva-Blick direkt in meine Augen, sehr ernst. Und ich gucke ihn an, ich war richtig erschrocken von diesem Blick. Und dann sagte es dazu in mir, da bist du ja endlich, so lange habe ich auf dich gewartet. Auf Deutsch. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, du bist Gott. So war das. Alles im Innern.
Oh,
Dann habe ich nur noch gestaunt, mir blieb die Luft weg, ich fing an zu weinen. Es weinte und weinte und weinte, die Tränen flossen und flossen. Ich saß unter einer Palme. Palme ist immer für mich ein Zeichen von Afrika, auf der Erde, und weinte. Und er ging weiter zu den Männern, ging dann wieder rein. Das war mein allererster Darshan, meine erste Begegnung mit Satyasai Baba. Ich hatte das große Glück und die große Gnade, das wusste ich gar nicht, ihn vom ersten Sekunde an zu erkennen. Obwohl ich ja mit ihm und Guru gar nichts zu tun haben wollte. Es ist geschehen. Ich habe dazu nichts getan. Das Einzige, was ich getan habe, war, dass ich den ersten Schritt getan habe, dorthin zu fahren, um der Wahrheit willen. Ich wollte die Wahrheit wissen. Ja, und später sind natürlich alle möglichen Gedanken hochgekommen und dann habe ich eben auch nochmal an dieses Gebet in Afrika in der Kirche gedacht, habe dann erfahren, dass Swami seine einzige Auslandsreise nach Afrika gemacht hat, was mein Herz total erfreut hat, nach Schwarzafrika, nach Uganda. Und ja, ich muss sagen, meine Sehnsucht nach Gott war immer den Gott zum Anfassen. Ich wollte immer den Gott zum Anfassen. Nun hatte ich endlich den Gott zum Anfassen gefunden. Ich konnte ihn berühren, wenn ich es gewollt hätte. Er war in Fleisch und Blut und das war mein großes Glück. Eigentlich hat das mein Leben total verändert. Der Atuit, der war im Grunde wie ein Prophet, ein Vorbote, der mich zu diesem Messias Satyasai Baba geführt hat, so wie Johannes der Täufer die Leute zu Jesus geführt hat. Ja, das war die erste Begegnung. Ich hatte gebucht für 4 Wochen. Ich habe verlängert auf 3 Monate, weil ich über den Geburtstag da bleiben wollte. Viele Prozesse durchgemacht, viele Krankheiten durchgemacht. An die Grenze des Todes, an seinem 60. Geburtstag, durch ein sehr hohes Fieber. Wir waren untergekommen an seinem 60. Geburtstag in seinen Schulen in der Nähe des Stadions und es war was natürlich wie immer kein Wasser da und hygienisch schlechte Zustände in der Schule, weil zu wenig Klos und so weiter. Wir lagen alle wie die Sardinen nebeneinander. Es war ein Abenteuer, es war toll. Es war ein Segen, dass wir da in den Schulen waren. Dadurch musste ich nicht den langen Weg laufen, sondern war direkt immer da bei dem Geschehen. Aber ich wurde zum Schluss am letzten Tag krank und konnte nicht ausziehen, war völlig hilflos wie ein kleines Baby und der ganze Umzug musste für mich gemacht werden. Zum Glück waren dann die deutschen Devotees da. 85 bin ich also kurz vor Weihnachten nach Hause gefahren. Marianne ist über Weihnachten geblieben und ich bin von da an jedes Jahr zu Baba gefahren. Oder fast jedes Jahr, will ich mal sagen.
Ja, mal wieder steht uns die Uhr im Wege. 60 Minuten sind wie im Fluge vergangen. Bis hier erst einmal lieben Dank, Sarah. Dann trinken wir mal ein Tässchen Tee und dann geht's weiter.
Ja.
Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen sich etwas länger gedulden, nämlich bis zur nächsten Sendung. Wir sind zu Gast bei Sarah Schönhöfer. Für heute verabschiedet sich Ihr Radioteam von Ihnen. Am Mikrofon begleitete Sie Evelyn Seliger.